Willkommen bei Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Hier sprechen wir über Forschung, Wissen und Ideen, die bewegen. Denn Wissen schafft Verbindung.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Weiterdenken im Jahr 2026. Mein Name ist Christoph Asche und ich muss gestehen, dass mir die Vorbereitung der Anmoderation für unseren heutigen Gast nicht ganz leicht gefallen ist. Das liegt zum einen daran, dass sich ihre akademische Vita nur schwer in den einen catchy Einstiegssatz pressen lässt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir über zwei verschiedene Rollen sprechen, die unser heutiger Gast im Arbeitsalltag einnimmt. Eine als Wissenschaftlerin, die ihren Weg in der Wissenschaft nicht immer geradlinig, aber sehr konsequent gegangen ist. Und eine als Mitglied der Universitätsleitung, die heute Rahmenbedingungen für genau solche Wege mitgestalten darf. Wie sich diese beiden Rollen ergänzen, wo sie sich vielleicht auch reiben und was das über Forschung, Verantwortung und Gestaltungsspielräume an einer Universität sagt, darüber sprechen wir in dieser Folge mit Professor Dr. Claudia Kweiser-Pohl. Sie ist seit 2023 Vizepräsidentin für Forschung und Transfer an der Uni Koblenz und leitet die Entwicklungspsychologie und psychologische Diagnostik. Herzlich willkommen, Frau Kweiser-Pohl.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wenn man Sie so ankündigt, Wissenschaftlerin und Vizepräsidentin, in welcher Rolle werden Sie im Alltag eigentlich häufiger angesprochen?
Kommt drauf an, was Sie mit Alltag meinen. Also wenn ich jetzt hier an der Uni bin, wahrscheinlich eher werde ich als Vizepräsidentin angesprochen. Wenn ich mich eben im wissenschaftlichen Kontext bewege, wenn ich auf Tagungen bin, Auslandsreisen für meine Forschung mache, dann natürlich als Professorin für Entwicklungspsychologie und psychologische Diagnostik. Aber ich finde auch nicht, dass das so kontrovers ist oder dass man das nicht beides gemeinsam machen kann. Ich finde gerade, weil ich Vizepräsidentin für Forschung und Transfer bin, es ist ganz hilfreich, wenn ich selber auch noch in dieser Forscherinnenrolle und transfertuenden Rolle bin, um auch irgendwie verstehen zu können und nicht nur Vorgaben zu machen, was andere tun sollen.
Und privat, in welcher Rolle werden Sie da angesprochen, was Ihre Rollen betrifft?
Das ist lustig. Ich denke, da sieht man mich auch eher als das, was ich vom Fach her bin, nämlich Psychologin. Dominiert dann eher die privaten Kontexte. Manchmal auch, dass man Professorin ist, was ja für eine Frau nicht unbedingt immer so selbstverständlich ist, ne? Da, wenn das irgendwo draufsteht, aber in der Regel geht's eher darum, ja, Psychologinnen, ne, die können allen gleich in den Kopf gucken und sowas. Also das ist eher im privaten Kontext. Jetzt in meiner Familie natürlich nicht, aber so Leute, die man so mal kennenlernt.
Bleiben wir noch erstmal bei Ihrer Vize-Rolle, Vizepräsidentin-Rolle. Nehmen Sie die HörerInnen doch mal vielleicht mal mit, denen die klassischen Strukturen an einer Uni vielleicht nicht so geläufig sind. Womit beschäftigt man sich denn eigentlich in einer klassischen Woche so als Vizepräsidentin für Forschung und Transfer?
Ja, also man hat zum einen natürlich Hochschulleitungstreffen, also zu verschiedenen Themen mit den anderen Mitgliedern der Hochschulleitung. Man hat aber auch andere Gremiensitzungen zu leiten, man hat AG-Treffen, man macht Öffentlichkeitsarbeit, man repräsentiert Veranstaltungen, spricht man Grußwörter. Ja, es ist eine sehr vielseitige Tätigkeit, würde ich sagen. Es ist jeden Tag was anderes und das ist auch das, was mir doch sehr viel Spaß daran macht.
Was würden Sie denn sagen, ist das Besondere an den Forschungsstrukturen an unserer ja noch durchaus sehr jungen Universität?
Ja, das ist so, dass die Forschungsstrukturen ja noch aufgebaut werden müssen. Also es gab schon einiges vor der Trennung, aber wir waren ja immer so ein bisschen Anhängsel von Landau, würde ich sagen. Und mit der Eigenständigkeit müssen und können wir auch jetzt neue Strukturen aufbauen und eigene Strukturen aufbauen und sichtbar werden in der Forschung. Also sei es, dass wir jetzt unser Forschungsinformationssystem, das digitale Möglichkeit, das Forschung darzustellen, aufbauen. Oder auch die Bibliothek. Heute habe ich zum Beispiel eine Sitzung zum Thema Open Access mit der Bibliothek, beziehungsweise wir haben eine Arbeitsgruppe auch mit den Fachbereichen zu dem Thema. Dann natürlich viele Satzungen und sowas im Zusammenhang mit Forschung, also Satzung gute wissenschaftliche Praxis musste neu konstituiert werden, weil die Deutsche Forschungsgemeinschaft das möchte. Wir haben Forschungs Profilentwicklung geleistet, beziehungsweise sind noch dabei. Wir haben in der Landesforschungsinitiative jetzt ja zum Beispiel 3 neue Potenzialbereiche finanziert bekommen. Also wir müssen uns als eigenständige Universität unser Forschungsprofil erstmal entwickeln und auch dann nach außen darstellen. Und das sind so meine Bemühungen, auch bei Veranstaltungen, was weiß ich, wieder nach der Forschung oder solche, die dann nach außen gehen.
Also da ist ganz viel in Bewegung. Ein Merkmal der Uni Koblenz ist ja auch die Interdisziplinarität. Mhm. Vielleicht können Sie da noch ein paar Sätze zu sagen, was genau das ausmacht und was das Spezifische ist an der Uni hier in Koblenz.
Also ich denke, Interdisziplinarität ist Chance, aber auch Herausforderung. Und wir haben uns das auf die Fahnen geschrieben, weil wir die Konstellation haben, dass wir relativ klein sind. Muss man definieren, was klein ist, aber und auch relativ kurze Wege haben. Also das heißt, wir haben relativ viele Institute mit wenig Professuren und da bietet sich einfach eine Kooperation zu interdisziplinär zu beforschenden Themen an, während wenn Sie jetzt so traditionelle Universitäten, große Universitäten anschauen, dann hat ein Institut vielleicht schon 10 Professuren und da weiß nicht mal der eine Professor aus dem Institut, was sein Nachbar in dem anderen Zimmer macht, oder es sind eben so große Flaggschiffe, die einfach auch völlig träge sind und irgendwie gar nicht über den Tellerrand gucken können. Das ist hier eben einfach anders. Aber es ist halt schon auch eine Herausforderung, interdisziplinäre Forschung oder Arbeit zu leisten. Das habe ich auch selbst schon in meiner wissenschaftlichen Biografie erlebt. Ich habe immer dazu geneigt, das zu machen. Auch meine Habilitation war weitestgehend interdisziplinär. Das Problem ist, jede Disziplin hat ihre eigene Sprache, hat ihre eigenen Methoden, hat ihre Ansätze. Und da muss man erstmal kompromissbereit sein und aufeinander zugehen. Und auch die Forschungsförderer sind aus meiner Sicht noch nicht ganz so offen für diese Art der, haben noch nicht so die Strukturen für diese Art der Forschung, weil so Review-Systeme sind immer in einer Disziplin verankert. Da gibt's halt die Gutachter, die für die Biologie zuständig sind oder für die Psychologie oder für die Germanistik. Und wenn dann halt jemand ein anderes Fach noch dabei ist, dann kennen die sich damit gar nicht aus. Also es braucht also noch viel Entwicklung, auch in anderen Einrichtungen, die mit Forschung zu tun haben.
Vielleicht können Sie den HörerInnen auch noch mal näher die Idee hinter Transfer erklären, der auch in Ihrem Bereich als Vizepräsidentin liegt. Transfer wird ja gerne auch mal als die dritte Mission einer Uni neben Forschung und Lehre beschrieben. Können Sie das unterschreiben?
Das kann ich unterschreiben, beziehungsweise es wird ja so benannt. Und es ist ja jetzt auch immer wichtiger, wird auch mehr im Hochschulgesetz verankert, also als Pflicht einer Universität. Aber ich fand es schon immer wichtig und auch für gerade so eine regional ausgerichtete Universität, wie wir es sind, ist es wichtig, dass wir mit AkteurInnen aus der Praxis aus der Region zusammenarbeiten. Und das tun wir auch in verschiedenen Bereichen. Aber unabhängig davon fand ich schon immer wichtig, dass universitäre Forschung nicht im Elfenbeinturm bleibt. Also auch Grundlagenforschung sollte nicht nur für die WissenschaftlerInnen selber sein und für ihr wissenschaftliches Renommee oder ihre Reputation, sondern die Gesellschaft sollte etwas davon haben, dass man forscht. Und deshalb finde ich Wissenschaftskommunikation auch ganz wichtig. Und auch da habe ich von Anfang an eigentlich das betrieben bzw. betreiben müssen, weil viele meiner Themen dann auch so interessant waren, dass ich da häufig auch mit Medien dann auch in Kontakt gekommen bin. Und ich denke, Transfer bedeutet eben in beide Richtungen. Also man nimmt Fragestellungen aus der Gesellschaft auf, setzt sie in wissenschaftlicher Forschung um und wieder umgekehrt, die Ergebnisse fließen dann wieder in die Gesellschaft ein. Und es ist eher ein koaktiver Prozess als jetzt. Es gibt ja auch den Auffassung von Technologietransfer. Wir entwickeln irgendetwas, ein neues Tool und das geben wir dann in die Gesellschaft und die können das dann nutzen. So verstehen wir das nicht.
Ja, Sie haben jetzt gerade eben schon die Wissenschaftskommunikation angesprochen. Und natürlich komme ich, da wir hier in einem Uni-Podcast-Studio sitzen, nicht drum herum, das Thema anzusprechen. Wir erleben ja in den vergangenen Jahren, dass Wissenschaft und Forschung stärker öffentlich diskutiert wird, sei es in Krisenzeiten, in politischen Debatten oder in sozialen Medien. Hat aus Ihrer Sicht denn die Notwendigkeit, in den Dialog und in die Vermittlung mit der Gesellschaft zu gehen, in den vergangenen Jahren noch einmal zugenommen?
Sie hat zugenommen, beziehungsweise sie wird auch von der Gesellschaft zum Teil, verlangt. Deshalb ist es aber natürlich auch zum Teil schwieriger geworden. Ne? Also vielleicht darf ich doch mal eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ja, also kurz nochmal, ich habe in meiner Dissertation zum Thema Übergang zur Elternschaft geforscht, im Kulturvergleich, und da kam dann raus, Ein zentrales Ergebnis war, dass deutsche Eltern besonders Schwierigkeiten haben beim Übergang zur Elternschaft. Der Traditionalisierungseffekt ist am größten, die Partnerschaftszufriedenheit sinkt am meisten und so weiter. Und dann war ich auf dem DGPS-Kongress in Dresden, Deutsche Gesellschaft für Psychologie-Kongress in Dresden, und da hatten die so eine sehr gute Pressearbeit und hatten dann Headlines aus den Abstracts genommen. Und bei mir stand, sind deutsche Eltern beim Übergang zur Elternschaft besonders überfordert. So, und das war ein Trigger für alle Medien damals. Die haben dann da auch so ein Pressebüro gehabt und ständig wurde ich angefragt von jeder Zeitung, von überregionalen Zeitungen, von Fernsehen und so weiter. Immer hieß es, ich saß in den Sitzungen der Konferenz und dann, Rockwasser Pool, bist du zum Pressestudio? Was ich sagen wollte, damals konnte man dieses Thema, das war total brennend, das fanden alle ganz klasse. Bin dann hinterher zu einer Live-Sendung zum ZDF geflogen von der Tagung und alle waren neidisch, weil ich als gerade abgeschlossene Doktorandin da so gut angekommen bin. Was ich sagen wollte, damals konnte man noch, muss ich sagen, ohne groß zu überlegen, solche Themen in die Gesellschaft streuen und gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, heutzutage müsste man mehr aufpassen, dass, weil es ja auch so viele andere Infokanäle gibt, ne? Da sind ja nicht nur die WissenschaftlerInnen, die ExpertInnen, sondern, wie gesagt, also nicht nur KI, die was vielleicht Künstliches und Falsches produziert, sondern es gibt einfach Social Media, es gibt die Möglichkeit, alle Medien in der Welt im Internet sich anzuschauen, und es ist eher eine Überflutung durch Informationen und man muss eine gute Auswahl treffen. Deshalb finde ich es schwieriger geworden. Aber umso wichtiger finde ich, dass wir als WissenschaftlerInnen uns mit unserer hochwertigen Expertise da auch korrekt einbringen und auch einbringen.
Das ist ganz passend. Ich wollte Sie nämlich fragen, ob es einen Moment oder eine Phase in Ihrer bisherigen akademischen Laufbahn gab, in der Sie das besonders deutlich gespürt haben, dass das eine gute Wissenschaftskommunikation unabdinglich ist.
Das eine Beispiel war dieses Dissertationsthema, und dann habe ich mich später ja auch nochmal mit dem Thema, oder beschäftige ich mich mal eigentlich schon sehr lange immer noch, dem Thema räumliches Denken und ob Frauen schlechter räumlich denken können als Männer und so. Und das ist auch so ein Thema, was wirklich von der Gesellschaft, aber auch von den Medien stark angenommen wird. Und da habe ich auch verschiedene nicht so schöne Erlebnisse gehabt, wo ich gedacht hätte, da hätte man mehr geschützt werden müssen. Also nicht nur, dass manche Medien eben einem quasi das Wort im Munde rumdrehen und dann drehen, es ist doch nicht so und Männer denken sowieso können sowieso viel besser räumlich denken, so bildzeitungsmäßig. Dieses fand ich, dem muss man Wissenschaftlerin nicht aussetzen.
Ist da eine Universität auch in der Pflicht, ihre WissenschaftlerInnen zu schützen?
Ja, das finde ich schon. Oder sagen wir mal, so Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die WissenschaftlerInnen wissen, auf was sie sich einlassen und wie sie sich quasi, ja, worauf sie sich nicht einlassen sollten sozusagen und wie sie auch, was sie dann machen können, wenn sowas passiert. Das wusste ich damals nicht. Da war ich auf einer Professorvertretung an der Uni Trier und dann kriegte ich diese ganzen Anschuldigungen und ich dachte, was ist das denn? Das, solche Themen sind ja auch sehr politisch und sind dann auch oft von extremen Gruppen aufgenommen. Ne? Das war, ja.
Geht es dabei eher mehr um Erklärung, mehr Dialog, oder geht es da auch um das Aushalten von Widerspruch?
Es geht auch um das Aushalten von Widerspruch. Aber es geht natürlich schon auch, ja, ich meine, man muss seine Forschung dadurch nochmal selber neu reflektieren. Ne? Also man produziert ja irgendwelche Aussagen oder Ergebnisse, hinter denen man steht, die man aber vielleicht aus der Perspektive einer anderen Gruppe, einer anderen Generation, einer anderen Disziplin noch nie selber so beleuchtet hat. Insofern braucht man umso mehr interdisziplinären Dialog, Podiumsdiskussionen zu solchen Themen.
Bevor ich den Bogen spanne zu Ihrem persönlichen akademischen Werdegang, habe ich noch eine Frage. Wenn Sie so am Ende des Jahres zur Ruhe kommen und Zeit fürs Reflektieren haben, gibt es für Sie persönlich Kriterien, woran Sie selbst festmachen, dass es ein erfolgreiches Amtsjahr war?
Ja, diese Phase war ja jetzt gerade.
Deswegen frage ich.
Genau. Ja, also für mich persönlich ist ein Erfolgskriterium immer, wenn ich mir Ziele gesetzt habe und diese auch in diesem Jahr erreichen konnte. Und und dieses Jahr hatte ich das auch wieder, das Gefühl, und man reflektiert es wirklich dann am Ende des Jahres und auch in der Zeit von Weihnachten bis Neujahr oder bis dann wieder losgeht noch besonders. Und man setzt sich dann auch neue Ziele und also dieses Gefühl, dass es irgendwie erfolgreich ist, aber auch immer ein weiterer Flow entsteht. Das ist etwas, was ich besonders gut finde, also sowohl als Vizepräsidentin, und das ist ja auch das Merkmal von Forschung, dass man halt immer weitermacht. Also man ist nie am Ende, und so fühle ich mich auch als Vizepräsidentin.
Und zu den Zielen, wie kann man sich das vorstellen? Gehört dann dazu zum Beispiel eine erfolgreiche Nacht der Forschung?
Die war sehr erfolgreich, genau, ja. Das ist ein Ziel. Veranstaltungen, die erfolgreich waren, aber auch Prozesse, die erfolgreich waren, dass man irgendwas aufgesetzt hat, eine neue Möglichkeit, eine Promotionsordnung, eine gemeinsame Promotionsordnung oder auch einzelne ForscherInnen einfach so gefördert hat, dass die einen Schritt weitergekommen sind. Also Nachwuchsförderung beziehungsweise Early Career Research Förderung finde ich auch ganz wichtig. Und es freut mich dann auch, wenn man was bewirken konnte.
Ich hatte ja in der Anmoderation von einem nicht immer geradlinigen Weg gesprochen, der sie unter anderem in ein Studium der Humanmedizin brachte. Warum spreche ich heute trotzdem nicht mit der Medizinerin Claudia Kaiser-Pohl, sondern mit der habilitierten Psychologin?
Ja, also die Medizin hatte ich ja damals angefangen, schon nach meinem Psychologiestudium, weil ich in einer Phase, wo ich noch gar nicht an Forschung gedacht habe, an eine Forschungskarriere, sondern wo ich in die Praxis der Psychologie gehen wollte. Ich wollte im klinischen Feld arbeiten. Ich habe Praktika in Kliniken gemacht und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man als Psychologin da immer so ein bisschen Hilfspersonal für Ärzte war. Und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, das studierst du jetzt auch noch, das schaffst du auch noch. Und dann habe ich mich beworben und das ging damals nach dem 8. Semester, konnte man halt das Zweitfach Medizin studieren, musste man Medizinertest noch machen und so weiter, habe ich alles gekriegt. Und dann habe ich das quasi in der Phase parallel zu meiner Promotion studiert. Also parallel zu meiner Promotion. Ich hatte jetzt keine Promotionsstelle, Mitarbeiterinnenstelle oder so, wie das heute viele haben, Projektstelle, sondern ich hatte eine Hiwi-Stelle. Also ich habe eine kleine Hiwi-Stelle gehabt, da habe ich knapp 1000 D-Mark damals verdient bei meinem Doktorvater an der Uni Düsseldorf und habe parallel halt noch Medizin studiert und meine Promotion verfolgt. Das ist sowieso auch etwas, was typisch für meinen Werdegang ist. Ich mache immer gerne mehrere Sachen gleichzeitig. Aber Sie wollten wissen, warum ich jetzt nicht als Medizinerin quasi weitergemacht habe. Ich habe dann in diesem Studium zwar viel gelernt und denke auch, dass das sehr hilfreich war, zum Beispiel hinterher mit anderen Kollegen aus den Neurowissenschaften oder so, um sich unterhalten zu können. Man wird ganz anders angesehen, wenn man auch einen medizinischen Hintergrund hat und kann auch das Vokabular und so weiter. Aber in den Phasen, wo es dann in die Praxis gehen, habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass die Medizin und die Kliniken schon sehr hierarchisch und auch nicht gerade frauenfreundlich sind und die Arbeitszeiten sind auch nicht so sehr familienfreundlich und das hat mich dann doch eher abgeschreckt. Das andere war, dass auch das Menschenbild der Medizin nicht unbedingt meinem entsprach. Also dieses Mechanistische, das ist wie so eine Reparaturwerkstatt, das sind nicht alle Fächer so, Psychosomatik und so ist sicherlich anders, aber das ist nicht meine Vorstellung und deshalb habe ich dann, als ich nämlich dann fertig mit der Promotion war, hatte ich auch relativ schnell ein Postdoc-Angebot. Damals war das noch, waren das C-Stellen, also C1-Stelle habe ich damals bekommen. Das war eine befristete, verbeamtete Postdoc-Stelle. Und zwar in Magdeburg, obwohl ich vorher in Düsseldorf und in Bonn wohnte, also in Düsseldorf promoviert habe, in Bonn wohnte, habe ich das angenommen, weil ich kam ins Institut und irgendwie mein Doktorvater und drei andere Kollegen hat mir diese Stellenausschreibung in mein Fach gelegt gleichzeitig. Da musst du hingehen, Claudia. Und dann habe ich natürlich gehadert, was ja doch sehr weit weg ist von Bonn und ich da auch meinen Lebensmittelpunkt doch schon so hatte. Habe es dann aber gemacht und das war dann nochmal eine ganz neue Erfahrung, also in Ostdeutschland, das war halt relativ, naja, nicht kurz nach der Wende, da sollte man und deshalb gab es diese Stellen auch Aufbau Ost betreiben, was auch total interessant war und ja, und das habe ich gemacht und dann halt auch abgeschlossen. Parallel habe ich noch ein, zwei Kinder gekriegt.
Das klingt nach Stress.
Stress war das, genau. In der Phase war es tierischer Stress. Das ist mir heute Morgen nochmal aufgefallen, wenn ich eine Kollegin getroffen habe, die jetzt mit der Kinderbetreuung hadert. Aber damals, ich wollte das und ich wollte auch, es gab Möglichkeiten. Also mein Mann hat mich sehr stark unterstützt und es gab damals noch nicht die Konstellation Ganztagskindergärten, da ist man noch komisch angeguckt worden, wenn man unter dreijährig schon sein Kind in den Kindergarten tun wollte, dann haben die gesagt, da warten Sie doch, bis er vier ist. Naja, jedenfalls musste man das irgendwie anders. Man hatte dann, und das hat man dann als Wissenschaftlerin, und wenn der Mann auch was verdient, wir hatten viele Jahre lang Au-pair-Mädchen, was auch eine sehr schöne Konstellation war, auch nicht immer einfach, aber für die Kinder dann auch, ja, ganz schön und vielseitig und auch Kulturkontakt und so. Ja, und aber es war trotzdem hart, vor allen Dingen auch diese Reisen dann von Bonn nach Magdeburg, wo ich dann morgens um vier im Bahnhof in Köln stand und um den Zug zu kriegen und die Ratten da um die Autos fliegen. Also es war alles sehr anstrengend, muss ich sagen. Und dann natürlich das andere, was man hat, dass Kinder immer krank sind und dann kann man nicht fahren und all solche Dinge. Aber ich habe schon, also es hat sich gelohnt. Meine Söhne sind jetzt erwachsen, die studieren beide selber und ich finde, es hat sich gelohnt und irgendwann kann man dann auch wieder sich nur seinem Privatleben und seiner beruflichen Karriere widmen und Kinderbetreuung ist dann weniger wichtig, obwohl ganz hört es auch nie auf.
Und so ein Doppelleben mit Bonn und Magdeburg, das kann man ja doch wahrscheinlich nur schaffen, wenn man eine Vision hat oder wenn man ein Ziel hat.
Mhm.
War das so? Oder mussten Sie sich da wirklich, gab es auch Zeiten, wo Sie sich wirklich durchkämpfen mussten und sich auch manchmal selbst gefragt haben, was mache ich eigentlich hier?
Mhm. Na, es ist ja so, dass in der wissenschaftlichen Qualifikationsphase, man hat ja immer Ziele. Ne? Damals gab es das Ziel der Habilitation. Und es war ja schon, also ich bin natürlich auch ein bisschen, das Problem ist, dass ich auch immer so ein bisschen trotzig bin. Wenn mir jemand sagt, das schaffst du nicht, dann versuche ich es immer frech zu zeigen oder ihr. Es war so, als ich hatte dann diese Postdoc-Stelle, also diese C1-Stelle angenommen und war relativ kurz danach schwanger geworden. Und dann habe ich erlebt, dass irgendwie alle mich so sozusagen aufgegeben hatten. Also bis dahin war ich erfolgreiche Wissenschaftlerin und dann haben die gesagt, was? Naja, das kannst du so nach dem Motto, jetzt können wir aber vergessen. Das war sowohl mein Chef als mein ehemaliger Doktorvater. Es war irgendwie ganz, waren viele, die mir das signalisiert haben. Die einzigen, die eben nicht so waren, das waren quasi die Mitarbeiterin in der Bibliothek in Magdeburg, die noch also ostdeutsch sozialisiert waren und die überhaupt keinen Widerspruch dagegen, also keinen Widerspruch empfanden, dass man berufstätig ist und Kinder hat. Ne? Nur diese Pendelei, die fanden die dann schon auch ein bisschen anstrengend. Also das hat mir Mut gemacht. Naja, aber ich habe gedacht, also was wollt ihr denn? Warum soll ich denn jetzt auf einmal hier, warum lasst ihr mich so fallen? Und dann wollte ich es natürlich auch schaffen. Ne? Und war aber nicht einfach. Also man muss ja auch sich gegen die Familie quasi, auch gegen nicht nur die Kleinfamilie, sondern auch gegen die Eltern oder die denken, ach du, deine armen Kinder, jetzt pendelst du da und so. Also dieses Rabenmutterphänomen, das war schon auch nicht ganz einfach, aber ich bin so, wenn ich was will, dann ziehe ich das durch.
Mhm. Gibt es denn heute noch Dinge oder gab es im späteren Verlauf Ihrer akademischen Laufbahn denn Dinge, die Sie aus dem Medizinstudium noch gebrauchen könnten oder heute noch können?
Ja, ich meine, ich habe jetzt ja auch hier ein Labor für biopsychologische, experimentalpsychologische Forschung, wo wir biopsychologische Methoden, also auch EEG nehmen, Hautleitfähigkeit, Eye-Tracking und so weiter. Das ist ja sehr, sehr medizinnah, würde ich sagen. Und da habe ich natürlich schon Vorteile, ne, dass ich das quasi verstehe.
Ja, ein Sprung nochmal zu heute. Sie leiten heute am Institut für Psychologie die Entwicklungspsychologie und die psychologische Diagnostik und sind in ganz viele spannende Projekte involviert, die Sie zum Teil auch bis nach Afrika führen. Können Sie uns schlaglichtartig so ein oder zwei Projekte vorstellen und erklären, warum diese oder die damit verbundenen Fragen Ihnen besonders wichtig sind?
Mhm. Also ich beschäftige mich jetzt schon wieder länger, das habe ich ja schon gesagt, mit diesem Thema räumliches Denken, was wichtig ist für die MINT-Bereiche, wo Frauen zumindest von der Erwartung her schlechter abschneiden. Das ist etwas, was mich weiter verfolgt hat. Da habe ich also beschäftige mich vor allen Dingen damit, warum diese Testverfahren, die in dem Bereich in der Praxis sind, warum die so die männlichen Probanden bevorzugen. Und ich habe in meiner Arbeitsgruppe Promotion betreut, auch viele Arbeiten gemacht, die quasi alternative, geschlechterfaire Verfahren entwickelt haben und die auch anwendbar sind. Das finde ich sehr spannend. Und natürlich auch, wie kann man dieses räumliche Denken fördern, beziehungsweise wie kann man Frauen im MINT empowern? Also das Ada Lovelace-Projekt, das betreue ich ja auch schon seit mehr als einem Jahrzehnt, bin ich da die wissenschaftliche Leiterin. Also das treibt mich schon irgendwie um. Also es hat schon auch was mit, also ich finde, dass man Frauen unterstützen muss und dass man gesellschaftliche Rahmenbedingungen so schaffen sollte, aber eben auch diagnostische Verfahren so gestalten sollte, dass Frauen nicht benachteiligt werden. Mit Afrika, da haben wir jetzt ganz aktuell mit der Frau Warburg zusammen eben dieses Projekt Board Games in East African Schools.
Die übrigens auch schon mal hier im Podcast.
Genau,
waren,
ich weiß. Genau. Und da ist mein Part eben auch, dass wir diese quasi nicht nur toll in die Schulen einbringen und dass die Kinder da so einen Spaß dran haben und auch so viel davon profitieren, sondern da interessieren mich halt auch die kulturspezifischen Aspekte wir machen da eben auch Tests zum räumlichen Denken, warum diese Tests, die wir hier in den Weird-Ländern entwickeln und auch benutzen, zum Beispiel afrikanische Menschen auch nicht dort abholen, wo man sie abholen sollte, also weil die ganz anderes räumliches Denken haben und so. Dieses Kulturspezifische interessiert mich. Aber natürlich auch eben dort die Kinder sozusagen zu empowern, sich mehr für sowas zu interessieren und vielleicht mal dann auch weiter zu verfolgen und dann doch mal Ingenieur zu werden. Aber da sind so viele Rahmenbedingungen in afrikanischen Ländern ökonomischer Art, die man auch bedenken muss, ja.
Sie sind, ich habe das eben schon gesagt, auch viel in afrikanischen Ländern unterwegs. Woher kommt das Interesse für Afrika? Hat das einen speziellen Hintergrund?
Also auch biografisch, ich bin das erste Mal schon auch in meiner Promotionsphase in Afrika gewesen. Das war damals in Ghana. Da war ich aber zu Besuch bei einer Freundin, die als Medizinerin dort ein tropenmedizinisches Projekt geleitet hat. Also ich habe die da nur besucht. Und ich fand aber diese Kultur so faszinierend oder auch überhaupt diese Lebensbedingungen einfach faszinierend. Damals waren wir in Ghana an der Südküste in den Dörfern, wo sie dann quasi so ihre Therapiestudie durchgeführt hat. Und dann mussten wir abends in die Dörfer fahren. Und da war überhaupt kein Licht. Und dann kamen wir mit einem Generator und haben da sozusagen das Licht gemacht und dann war immer große Party da oder auch die Chiefs von den Dörfern dazu überzeugen, dass sie bei dem Projekt mitmachen. Also da war ich so Beobachterin von Wissenschaft in Afrika. Und dann habe ich lange nichts mehr damit zu tun gehabt, bis ich dann hier war und da gab es einen Kollegen von der Uni Wuppertal, der eine ehemalige Doktorandin, also die jetzt bei uns arbeitet, quasi weiter betreuen wollte und der Kontakt nach Nairobi, also nach Kenia hatte und der mich gefragt hat, ob wir da ein gemeinsames DFG-Projekt aufbauen wollen. Und das haben wir dann auch gemacht, einen Antrag für so einen Kooperationsworkshop gestellt und das hat mich dann auch wieder sehr begeistert und inzwischen haben wir es auf Tansania ausgeweitet. Ich war aber auch schon in Ruanda und auch in anderen afrikanischen, Südafrika war ich schon, also Es ist ein Kontinent, der vielleicht so ein bisschen noch unbekannt ist in vieler Hinsicht und aber wahnsinnig interessant ist und und viele wissen eben nicht, dass Afrika kein Land ist, sondern eben aus vielen Ländern besteht, die sehr unterschiedlich sind. Gibt es auch so ein Buch mit dem Titel. Das fasziniert mich und deshalb reise ich da sehr gerne hin. Und ich bin aber natürlich nicht nur in Afrika gewesen. Ich habe für meine Promotion ja auch einen Vergleich von Deutschland und Südkorea gemacht. Und da war ich damals auch in Südkorea, um dort irgendwann einen längeren Aufenthalt gemacht, um eben da die Eltern dort zu befragen und zu beobachten. Und also insgesamt interessiere ich mich für Kultur. Aber jetzt in den letzten Jahren ist der Schwerpunkt auf Afrika schon sehr prägnant, würde ich sagen, ja.
Was würden Sie eigentlich heute jungen Menschen raten, die vor der Frage stehen, soll ich eine akademische Laufbahn einschlagen oder nicht?
Das ist ja eine zentrale Frage, die sich auch meine Söhne immer gestellt haben. Da habe ich natürlich als Wissenschaftlerin bin ich da ein bisschen gebiased. Also ich finde, für mich ist eine wissenschaftliche Karriere oder auch natürlich der Beruf als Professorin das Allerbeste auf der Welt. Es gibt nichts Besseres. Und ich finde auch, man sollte sich akademisch weiterbilden. Also man sollte unbedingt studieren. Aber es gibt natürlich auch viele junge Menschen, die sagen, nee, studieren will ich, alles so theoretisch, will gleich in die Praxis und möchte lieber eine Ausbildung machen, eine handwerkliche Lehre oder so weiter. Es kommt ein bisschen drauf an und dafür bin ich ja auch Psychologin, die sich mit Begabungen und Interessen und so beschäftigt. Man kann das nicht pauschal sagen. Es gibt Menschen, für die wäre sicherlich ein Studium nicht so gut geeignet, aber wer studieren kann, würde ich sagen, sollte immer noch studieren.
Hat ja auch ein bisschen was mit den Lebensumständen der Person zu tun.
Ja.
Da haben wir vielleicht so ein bisschen die Brücke auch zu der nächsten Frage. Stichwort Geschlechtergerechtigkeit, die an der Uni Koblenz ein strategisches Thema ist und im Übrigen auch eines, an dem konsequent und erfolgreich gearbeitet wird. Wo sehen Sie aktuell denn die größte Hebelwirkung, um echte Chancengleichheit an einer Uni voranzubringen? Sie hatten vorhin schon das Ada Lovelace-Projekt erwähnt.
Genau, und ich bin ja auch, also meine Querschnittsaufgabe als Vizepräsidentin ist ja auch Chancengleichheit und Diversität und eben auch Gleichstellung. Ich betreibe das ja auch schon sehr, sehr lange an dieser Universität. Meine erste hochschulpolitische Funktion war Mitglied im Senatsausschuss für Gleichstellungsfragen damals zu sein. Hatte man mich gefragt, bin ich gleich kurz nachdem ich berufen wurde reingegangen. Das habe ich auch sehr lange gemacht und dann nur aufgehört, weil ich dann Dekanin wurde. Also wir haben schon viele Weichen gestellt. Trotzdem sind ja die Zahlen zum Beispiel eben in Führungspositionen auch bei uns Gremien Leitungen. Es gibt wieder nur 4 Dekane, wahrscheinlich diese in der neuen Legislaturperiode, keine Frau dabei. Also irgendwie neigen Frauen nicht dazu oder halten es nicht so für eine gute Perspektive für sich, auch Führungspositionen einzunehmen. Das finde ich sehr schade. Da muss man, glaube ich, noch was dran ändern, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil natürlich in dieser Führungsposition man auch viel mehr Möglichkeiten hat. Also ich habe das Motiv, dass ich in die Führungsposition gehe, weil ich da gerne etwas bewirken und ändern möchte, ne? Und das
Hat das auch was mit Ihrer, sorry, dass ich unterbreche, auch mit Ihrer Biografie zu tun?
Also weiß ich nicht, ob es mit der Biografie zu tun hat, beziehungsweise die Biografie war auch schon so, dass ich eigentlich das nie angestrebt habe, ne? Also das ist, dass ich schon das erlebt habe, was viele Frauen nämlich auch erleben, wenn sie jetzt gefragt werden, werd doch mal Dekanin oder werd doch mal Institutsleiterin. War hier, als ich hierher kam, war es so, da gab es nur 2 Professoren in der Psychologie und die andere Kollegin, als ich dann berufen wurde, hat gesagt, ich mache jetzt erstmal ein Forschungssemester und jetzt musst du mal das Institut leiten. Und dann habe ich, das kann ich doch jetzt noch gar nicht, ne? Und dann bin ich da so reingeworfen worden, dann habe ich das gemacht. Und dann irgendwann wurde ich dann gefragt, ob ich Dekanin werden will. Das ist nicht, dass ich das aktiv betrieben hätte, aber da wurde ich halt gefragt, das wäre die beste Konstellation, alle wollten das irgendwie und dann bin ich es geworden. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich Vizepräsidentin werde. Also so, oder auch Leiterin des Ada-Lovelace-Projekts genauso. Und ich dachte, was kannst du das denn eigentlich? Und da fragt man sich erstmal. Aber man muss diese Chance dann auch nutzen, finde ich. Und der Vorteil ist halt wirklich, also man hat Vorbildwirkung für andere und man kann die Rahmenbedingungen dann so gestalten, was weiß ich, in Gremien auch dafür sorgen, dass da eben nicht die Frauen so unterrepräsentiert sind und dass die auch eine Stimme bekommen, so in diese Richtung. Ja, also das denke, es verbindet sich mit meiner Biografie und ich würde das jetzt rückblickend auch allen empfehlen, es immer sozusagen die Chance zu nutzen. Ich kann aber auch verstehen, dass Frauen sagen, na, ich habe sowieso schon so viel Belastung, ich muss mich mehr um die Kinder kümmern als meinen Partner und warum soll ich dann jetzt auch noch die Leitung von dem übernehmen?
Was würden Sie denn sagen, wie weit sind wir da gesamtgesellschaftlich in Sachen Geschlechtergerechtigkeit?
An sich, also wir haben jetzt gerade im Bunde, was den Anteil von weiblichen Professoren betrifft, sind wir inzwischen bei 30%. Das ist schon sehr gut. Wir an der Uni haben noch viel mehr Prozent. Inzwischen ist auch in anderen Führungsgremien der Anteil gestiegen. Was die Kinderbetreuung betrifft, ist es so, dass wir wieder auch sehr rückläufig sind. Also als meine Kinder klein waren und ich Kinderbetreuung gesucht habe, habe ich ja gerade schon gesagt, gab es da wenig Angebote und das wurde auch überhaupt nicht akzeptiert. Aber danach gab es eine Phase, wo eben flächendeckend Ganztagsbetreuung angeboten wurde. Und da hatte ich damals auch das Gefühl, dass vielleicht meine Forschung zum Übergang zur Elternschaft und meine Publikationen irgendwas gebracht haben. Ich kann mich noch erinnern, dass ich an meinem Geburtstag in meiner Küche stand und im Radio wurde irgendwie berichtet, dass jetzt in den und den Bundesländern flächendeckend, ich weiß nicht mehr genau, was es da, Ganztagsbetreuung angeboten eingeführt wird. Und da habe ich gedacht, ach, es geht voran. Das hat was gebracht. Aber dann, also im Moment ist halt das Problem Fachkräftemangel, hoher Krankenstand und so weiter. Also ich habe fast das Gefühl, dass die Eltern heute fast wieder die Situation haben, wie ich damals, dass man sich eben nicht auf die externe Kinderbetreuung verlassen kann und dass man sehr eingeschränkt dadurch ist. Und wir hatten dann nur die Alternative, eben quasi anderes Personal oder eben auch auf Großeltern zurückzugreifen, wenn man die Möglichkeit hat. Aber das ist natürlich auch suboptimal, ne? Also da finde ich auch im Vergleich zu anderen Ländern, anderen europäischen Ländern, aber auch weltweit, ist Deutschland da leider sehr rückständig. Das hat aber was mit diesem Stereotyp der deutschen Mutter noch irgendwie zu tun, dass eigentlich müssen sich die Mütter darum kümmern. Oder auch, das habe ich auch in meinen Publikationen und Medienauftritten schon mal gesagt, Elternschaft ist Privatsache. Das ist ein bisschen das Problem. Gucken Sie allein in afrikanischen Ländern. Da ist überall Ganztagsschule und alle Kinder gehen den ganzen Tag zur Schule und die kriegen dort Mittagessen, das ist kein Problem. Und das ist einfach viel selbstverständlicher. Und in anderen europäischen Ländern ist es ja auch selbstverständlicher, dass man dass es nicht nur einen Halbtagskindergarten gibt oder so. Bringt ja nichts.
Inwieweit können Sie denn diese, sagen wir mal, Erkenntnisse, wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einbringen in Ihre Arbeit als Vizepräsidentin für Forschung?
Ja. Ja, indem man in Gremien und bei, wie soll ich sagen, bei Entscheidungen, strategischen Entscheidungen quasi diese Perspektive einbringt und hofft, dass sie geteilt wird und dass die Gremien das dann auch unterstützen. Ne?
Ja. Gibt es was Sie als junge Forscherin gerne früher selbst gewusst hätten?
Also vielleicht dieses, was ich vorhin gesagt habe, nutz jede Chance, lass dich nicht abschrecken. Also nutz eine Chance, du wirst immer mal irgendwie im Gerade, das ist vielleicht noch interessant, das lernt man. Also am Anfang kriegt man dann oft Kritik und dann denkt man, oh, ich bin aber schlecht und was weiß ich und so. Je mehr Kritik man kriegt, desto größer ist die Wertschätzung der eigenen Arbeit und der eigenen, sonst würden die sich gar nicht die Mühe machen, einen so fundamental zu kritisieren. Das ist meine Interpretation der Dinge und das gebe ich auch an andere weiter, die dann vielleicht von Kritik so geschockt sind.
Ja, schön. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich glaube, dass man über Forschung, Karrierewege und Gestaltungsspielräume noch stundenlang weiter diskutieren könnte. Und vielleicht führen wir das ja auch an derselben Stelle nochmal zu einem anderen Zeitpunkt fort. Vielen Dank jedenfalls, Frau Kweiser-Pohl, für Ihre Zeit und dass Sie Ihre Perspektiven und Erfahrungen mit den HörerInnen geteilt haben.
Ja, schönen Dank fürs Interview. Das war sehr schön.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.
Das war Weiterdenken, der Podcast der Uni Koblenz. Bleibt neugierig und folgt uns für mehr spannende Einblicke.